ARD.
SWR Kultur. Forum. Plötzlich Funkstille. Warum Kinder ihre Eltern verlassen. Heute mit Doris Maul. In den sozialen Medien und auch sonst berichten immer mehr junge Menschen über einen völligen Kontaktabbruch zu ihren Eltern. Dabei ist die Motivation oft unklar, während die jungen Erwachsenen ihre Entscheidung in der Regel als Befreiung bezeichnen, leiden betroffene Eltern häufig extrem unter dem Verlassenwerden und versuchen ihre Trauer dann zum Teil in Selbsthilfegruppen zu verarbeiten. Was geschieht da zwischen den Generationen und welche Folgen hat das für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft? Darüber wollen wir diskutieren in diesem Forum in SWR Kultur. Heute zu Gast ist der Generationenforscher und Begründer des privaten Instituts für Generationenforschung, Dr. Rüdiger Maas. Mit dabei auch der Erziehungswissenschaftler, Konfliktcoach und Autor Dr. Albert Wunsch, der sich in den zurückliegenden Jahren, kann man sagen, immer wieder für eine Erziehung zu mehr Eigenverantwortlichkeit ausgesprochen hat. Und ich begrüße die systemische Kinder-, Jugend- und Familientherapeutin Dr. Christiane Jendrich, die in Köln lebt und dort in eigener Praxis sowohl mit jungen Erwachsenen arbeitet, die sich von ihren Eltern trennen, als auch mit Eltern, die von ihren erwachsenen Kindern verlassen werden. Frau Jendrich, Ihrer gesammelten Erfahrung nach, ist die Rede von zunehmenden Kontaktabbrüchen zwischen Eltern und jungen Erwachsenen ein Social-Media-Hype oder werden wirklich immer mehr Eltern von ihren Kindern in Anführungsstrichen verlassen?
Es gibt ja jetzt nicht wirklich verlässliche Zahlen dazu. Ich habe subjektiv schon den Eindruck, dass es heute leichter ist, den Kontakt zu den Eltern abzubrechen, als es noch vor 50 Jahren war.
Was das im Einzelnen bedeutet, darüber sprechen wir dann im Laufe dieser Sendung. Herr Maas, wenn man den gängigen Generationenbezeichnungen folgt, dann sind es wohl Mitglieder der Generation Y und Z, aus deren Kreis die Verlassenden stammen. Also diejenigen, die den Kontakt zu den Eltern abbrechen. Sind also die Jahrgänge 1981 bis 2010 besonders egoistisch?
Nee, eigentlich sehen wir genau das Gegenteil. Also wir sehen ein sehr enges Verhältnis zwischen den Eltern und den Kindern und dann vielleicht so ein Egozentrismus, der rauskommt. Das könnte man so sehen, weil die Eltern permanent eigentlich um die Kinder sind und tatsächlich hören wir das auch öfters, dass Kinder sagen, mir ist das zu viel, ich brauche ein bisschen mehr Luft. Die ihren Eltern sagen, ruf mich bitte nicht jeden Tag 5-mal an, lass mir auch nur ein bisschen Freiraum. Leider gibt es tatsächlich keine verlässlichen Zahlen, aber wo es verlässliche Zahlen gibt, ist zum Beispiel, dass etwa jedes zweite Kind im Alter von 15 den zweiten oder gar dritten Instagram-Account hat, den die Eltern nicht wissen dürfen, weil sie quasi auch dort in diese Jugendräume immer mehr eindringen und den Kindern immer weniger Raum zum Atmen oder zum Leben lassen. Ja.
Also das, was Sie jetzt egozentrisch genannt haben, ist eigentlich eher so dieses Überfürsorge der Eltern, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, eine Überprotektionierung und einen viel zu großen Einnehmen des Jugend- und Kinderraums. Also die lassen den Kindern mehr oder weniger kaum Geheimnisse, kaum Lebenswelten, die sie selber entdecken können. Die müssen immer überall dabei sein.
Ja, und das hat dann möglicherweise eben auch Folgen im jungen Erwachsenenalter. Herr Wunsch, Sie sind Jahrgang 1944 und haben in Ihren Büchern immer wieder eine Abkehr von hohem Anspruchsdenken und extremem Egoismus gefordert. Liegt es also an unseren Bildungsinstitutionen, dass heute viele junge Erwachsene den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen?
Von mir wird weniger der Egoismus angegriffen, als dass ich sage, es ist eine zu große Ich-Zentrierung. Ich habe den Eindruck, dass diese Symmetrie, die die Eltern über viele Jahre gepflegt haben zu ihren Kindern, die Kinder sind meine Freunde und so weiter, irgendwann dem Nachwuchsrestus auf den Keks geht. Und das Klammern der Eltern ist ja häufig dann auch Ausdruck für eine instabil gewordene Partnerschaft. Also die klassischen Partnerschaften drehen sich ja 10, 15 Jahre um die Kinder. Und wenn die Kinder aus dem Haus gehen, haben die beiden nichts mehr zu tun. Und viele Themen fallen weg und stellen dann fest, dass sie praktisch in ein Loch fallen. Und in diesem Loch versuchen die natürlich dann zu klammern. Irgendwann ist es den Kindern zu viel und dann kommt der radikale Schnitt. Wenn man sich zu einem Gesprächsschnitt im Sinne von so möchte ich das nicht oder das ist mir zu viel, nicht entscheiden kann. Und dann fragen sich die Eltern, ich habe da alles für das Kind getan. Und wenn sie dann zu mir kommen, sage ich, ja, alles war ja auch viel zu viel.
Lassen Sie uns vielleicht mal jetzt zunächst klären, was genau unter Kontaktabbruch zu verstehen ist, nachdem wir ja in dieser Sendung sehr lange darüber reden werden. Frau Jendrich, was genau ist Kontaktabbruch.
Wenn man das so eindeutig definieren könnte, wäre das natürlich sehr schön. Ich rede auch oft von Kontaktunterbrechung. In meiner Praxis arbeite ich sehr, sehr viel mit Fällen, wo gar nicht mehr so ganz junge Erwachsene, das sind doch 30, 35-Jährige, einfach die Nachricht an ihre Eltern schicken, das war's. Und nicht mehr zur Verfügung stehen. Und auch ganz radikal, wo die aus den Medien gelöscht werden, wo die Adresse nicht weitergegeben werden darf und so weiter. Es gibt natürlich auch losere Kontaktunterbrechungen, würde ich sagen. Ich habe das öfter, dass dann jemand sagt, ja, seit 2 Jahren nicht, davor war es wieder ganz gut, aber dann kam wieder was und nee, jetzt brauche ich erstmal wieder eine gewisse Zeit für mich und dann können wir nochmal schauen. Es ist so ein bisschen undefinierter Begriff, finde ich.
Und welche Gründe gibt es dafür, dass junge Erwachsene den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen oder unterbrechen, wie Sie es jetzt gerade erklärt haben?
Vorherrschend ist eigentlich das Gefühl, nicht gesehen zu werden, den Ansprüchen nicht zu genügen, eingeengt zu sein, sich vielleicht auch, was eben der Wunsch sagte, erdrückt zu fühlen von der Aufmerksamkeit und der Liebe der Eltern. Und es ist auch oft ein Gefühl des Ausgeliefertseins, dass sie keine wirksamen Coping-Strategien haben, dagegen anzugehen. Und dann ist der Abbruch oft der letzte Ausweg. Das ist dann das erste Mal, dass sie sich selbst wirksam erleben.
Und wie nehmen das die anderen beiden wahr? Sind solche Kontaktabbrüche, wie sie jetzt eben beschrieben wurden, von Frau Jendrich ein relativ neues Phänomen?
Neu ist, dass es über Social Media geteilt werden kann. Ich sehe jetzt zum Beispiel keinen großen Anstieg. Früher war es einfach selbstverständlich, dass man mit 18 ist, auszieht, so ein bisschen selber sein Leben lebt und dann ab und zu sich meldet oder zu Hause ist oder woanders studiert. Wir sehen, dass junge Menschen immer mehr im Wohnraum Nähe der Eltern studieren und da fallen natürlich solche Menschen viel stärker auf, die dann sich anders verhalten. Und ich kann es halt über Social Media halt einfach auch visibel machen. Das war vor 20 Jahren so nicht möglich und es war auch vor 20 Jahren viel normaler, dass man einfach auch dann ab einem gewissen Alter einfach sein Leben dann versucht, selber in den Griff zu kriegen und sich dann ab und an bei den Eltern meldet. Heute haben wir ja so eine starke Überprojektion, wo die Eltern gar nie gelernt haben, loszulassen. Das geht bis mit ins Studium, dass die Eltern mit den jungen Studenten lernen, dass die mit in Vorlesungen teilweise sitzen, dass jeder 10. Junge mit 30 noch zu Hause lebt. Also wir haben ja dieses andere Extrem und dadurch wird das wie sensibler sozusagen, wenn das mal Menschen nicht machen, was aber vor 20 Jahren eigentlich eher so normal war.
Herr Wunsch, was sagen Sie?
Ich habe den Eindruck, dass in den letzten Jahren eigentlich positiv die Intensität eines Anspruchs an den Kontakt zugenommen hat, weil früher viele Kontakte auch sehr oberflächlich waren. Das heißt also, wenn man sich 3-5 Mal im Jahr oberflächlich sieht, zu Familienfesten oder anderen Anlässen, dann fällt es nicht auf, dass da eine gewisse Distanz sich entwickelt hat. Wenn man aber einen sehr intensiven Kontakt hat, am besten tägliche Anrufe, dann ist natürlich auch die Änderung oder der Abbruch wesentlich radikaler. Und von daher habe ich den Eindruck, dass jetzt also der Anspruch an einen Kontakt sich, ja, sag mal, intensiviert hat, aber das in dem Rahmen, wie es dann mit den Eltern gewollt oder was auch immer wird, nicht möglich ist. Und dann kommt dann der radikale Schnitt, wobei der radikale Schnitt ja auch ein innerlich radikaler sein kann, aber nach außen wird er eigentlich nur so, nee, ist schon alles klar, nee, war nur wenig Zeit, nee, also ist nichts. Das macht es natürlich noch schwerer für die Eltern, wenn dann sie dreimal hören, es ist nichts und die Eltern stellen fest, die Enkelkinder kommen nicht mehr, die eigenen Kinder kommen nicht mehr, die Partnerin oder der Partner des Kindes kommt erst gar nicht. Und mit dieser Spannung zurechtzukommen, ich habe also eine Reihe von Eltern bei mir auch in der Beratung, die genau da sich fragen, was habe ich falsch gemacht? Und dann ist manchmal das Kind, also das eigene Kind, noch nicht mal so bedeutsam wie die Enkelkinder, weil ja viele Eltern dann vom Elterndasein aufs Großelterndasein umschwenken und dann praktisch da wieder so eine neue Erfüllung suchen.
Mhm. Frau Jendrich, weil der Herr Maas jetzt die Bedeutung der sozialen Medien angesprochen hat, ich habe da auch mal nachgeschaut und da gibt es ja tatsächlich jede Menge Beispiele, die zum Teil schon ziemlich krude klingen. Also da gibt es diese Social-Media-Plattform Reddit. Da habe ich Postings gefunden in der Support Group, also in der Unterstützergruppe Raised by Narcissists, also auf Deutsch aufgezogen von Narzissten, wo sich dann junge Erwachsene gegenseitig unterstützen, die toxische, selbstbezogene oder beleidigende Eltern hatten, wie es da dann heißt. Also wie sehen Sie die Rolle der sozialen Medien im Kontext dieser Kontaktabbrüche zwischen jungen Erwachsenen und Eltern?
Eher kritisch, muss ich sagen, weil es wenig Korrektiv gibt. Es versucht dann der eine, den anderen zu übertreffen, dass es bald sozusagen einen Konkurrenzkampf gibt, wer das schlimmste Schicksal erlitten hat. Ich denke, dass bei solchen Dingen immer ein Korrektiv, also eigentlich sollte das immer moderiert sein im Sinne, dass auch Ausnahmefragen gestellt werden oder Verflüssigungsfragen, also andere. Und so kann man sich ganz gut einschwören, dass meine Eltern sind narzisstisch, deine sind, weg mit ihnen.
Also das heißt, Sie würden sagen, die Social Media Get-Togethers von Kontakt Abbrüchlern verstärken den Trend sozusagen.
Können das auf jeden Fall.
Es wurde ja auch vorhin schon angesprochen, dass es schwer ist, zu den Kontaktabbrüchen zwischen Eltern und jungen Erwachsenen belastbare Zahlen und Studien zu finden. Wenn man so schaut in verschiedenen Artikeln, ist immer wieder die Rede von bundesweit etwa 100.000 Fällen. Aber wenn man dann mit Therapeuten und Therapeutinnen spricht, dann sagen die meistens, die Zahlen seien viel höher. Es gäbe einfach eine enorm hohe Dunkelziffer, weil Kontaktabbruch mit Schuld- und Schamgefühlen belastet ist.
Also ich denke ja, es ist auf jeden Fall, es ist ja das Ergebnis einer gescheiterten Auseinandersetzung. Bei den Eltern entstehen Schuld- und Schamgefühle. Was habe ich denn falsch gemacht? Also es wird sofort nach Gründen natürlich auch geschaut. Und das ist schwer auszuhalten. Und das ist ein Schuld- und Schamthema. Und deshalb ist es auch bei den älteren Generationen gar nicht so, geht es gar nicht so in die Social Media. Weil die befürchten, wenn ich sage, mein Kind hat den Kontakt zu mir abgebrochen, dass die anderen denken, was muss ich für ein Mensch sein? Was für ein Ungeheuer?
Mit Social Media meinte ich zum Beispiel, ich habe das ja eingebracht, dass die jungen Menschen darüber dann berichten über Social Media und sagen, ich habe den Kontakt mit meinen Eltern abgebrochen. Ich meinte nicht, dass die Eltern in Social Media gehen und sagen, ich habe keinen Kontakt mehr mit den jungen Menschen. Ganz im Gegenteil, die suchen ja dann auch Kontakt mit Gleichaltrigen auf einer anderen Ebene. Aber das eben überhaupt dieser Fall dann medial so aufgegriffen wird, bedeutet immer, dass es auch in Social Media da auch sehr offen darüber gesprochen wird. Und da diese Möglichkeiten gab es eben früher nicht.
Ergänzend dazu, wenn die Eltern Schuld und Scham haben, haben die Kinder zum Teil ein unwahrscheinlich starkes Gefühl der eigenen Befreiung. Das heißt, sie haben zum ersten Mal erlebt, ich stehe dazu, ich habe einen eigenen Standpunkt und sie betrachten das als einen Stabilisierungsprozess, der auch objektiv ein Stabilisierungsprozess ist, wenn man sich vor 15 oder 20 Jahren von den Eltern eine Reihe von Dingen hat vorschreiben lassen, die irgendwie so zu lange hingenommen hat, zum Teil auch auf dem Hintergrund der ökonomischen Abhängigkeit, während des Studiums noch zu Hause wohnen zu können. Auf der einen Seite ist das schön, auf der anderen Seite lebt man dann auch viel länger im Elternhaus und hat nachher auch einen schwierigeren Abgang, als wenn man mit 18 Jahren in die Studentenbude zieht, möglichst 500 Kilometer vom Elternhaus weg und dann fängt das eigene Leben an. Aber wenn man jeden Tag beim Elternhaus reingeht, ist das eigene Leben noch da und dann ist natürlich auch der Druck, irgendwann ein eigenes Leben wirklich zu beginnen, was sich von den Eltern abgrenzt, umso stärker und so schwerer.
Die leben schon in ziemlichen Ambivalenzen. Das ist sehr, sehr hilfreich natürlich, dass das Mittagessen von mir aus auf den Tisch kommt, dass die Bettwäsche gewechselt wird. Aber sie sind abhängig und diese Abhängigkeit macht was mit uns in einem bestimmten Alter. Und von daher ist das dann auch kein freies Verhältnis zu den Eltern, sondern tatsächlich meist ambivalent.
Aber das war doch auch schon immer so.
Ja, es dauert jetzt länger. Also es gibt ja 30-Jährige, die noch zu Hause wohnen. Es gibt auch 30-Jährige, die noch finanziell abhängig sind von ihren Eltern, weil sie vielleicht den dritten Studiengang oder den vierten Studiengang angegangen sind. Und das mit dem Jobben klappt dann eben auch nicht mehr so gut. Und auf der anderen Seite muss ich auch wirklich sagen, in den Großstädten ist die Wohnungsnot so furchtbar. Also ich hätte keine Wohnung finanzieren können in meinem Studium. Ich hatte noch Glück, es ist eine andere, ganz andere Zeit gewesen.
Darf ich vielleicht noch ergänzen, unseren Studien konnten wir immer wieder belegen, dass die Abhängigkeit auch umgekehrt mittlerweile sehr stark stattfindet, dass Eltern sehr stark abhängig sind von den Kindern. Mit wem soll ich sprechen, mit wem soll ich meine Gedanken teilen? Die rufen tatsächlich ihre Kinder mehrfach am Tag an. Mir erzählen immer junge Menschen, dass sie sich so stark erdrückt fühlen, dass sie gar keine Handlungsstrategien haben oder Gruppenstrategien, wie ich quasi die Eltern ein Stück auf Distanz halten kann. Also die sagen dann immer, ich will ja meine Eltern nicht vom Kopf stoßen, die merken das aber nicht. Wenn ich dann mal nicht ans Telefon gehe, dann werden die sofort nervös und denken, da ist irgendwas. Dann rufen sie noch öfters an, auch während der Arbeitszeit. Und wir sehen auch den Ablöseprozess schon im Kindergartenalter, wo tatsächlich die Kinder dann teilweise schon richtig Lust auf den Kindergarten haben, aber die Eltern quasi nicht loslassen können. Und das nimmt auch immer mehr und immer stärker zu.
Worauf führen Sie das denn zurück, Herr Maas? Weil Sie vertreten hier ja jetzt ganz stark diese These, dass es eigentlich zu einem erheblichen Teil an den Eltern liegt, dass die Kinder sich von ihnen abwenden.
Ja, weil wenn ich mit den jungen Menschen spreche, dann sagen die mir auch dann ganz oft, ich fühle mich wie das Hobby meiner Eltern und es fühlt sich einfach nicht gut an. So, es sind um Gottes Willen nicht alle, aber das sind immer mehr. Und klar, die reflektieren natürlich nicht, dass die Eltern auch alles zahlen, alles dann machen. Diese Idee, dass die Eltern beste Freunde sind, geht ja auch nie auf. Also mit besten Freunden teile ich ja ganz andere auch Insights, würde ich ja nie mit meinen Eltern teilen. Und die besten Freunde zahlen auch nicht jeden Tag meine Wohnung oder kochen nicht für mich und fahren nicht jeden Tag in die Schule. Das geht halt einfach nicht auf, dieses Rollendilemma. Und vielen Eltern ist es gar nicht bewusst, die sind auch stolz, wenn die auch berichten. Also wenn ich Vorträge höre, dann höre ich sehr, sehr viel Eltern, die mir sagen, mein Sohn ist hochbegabt. Das wird unfassbar viel reininterpretiert, man ist unfassbar viel stolz und das wird zu einer extremen Wahrnehmungsverzerrung auch bezogen, immer auf die Kinder. Und die merken das dann auch irgendwann. Und denen fällt es halt auch ganz, ganz schwer und die fühlen sich oft erdrückt, das muss man eben so sagen.
Ich glaube, es geht viel um Erwartungshaltungen und Verpflichtungen. Also die Eltern haben sehr, sehr hohe Erwartungen an die Kinder, was die beiden Kollegen eben ja auch schon gesagt haben, und opfern alles, damit dieses Kind auch alles bekommt. Und dieses Kind, was zum Jugendlichen wird, zum jungen Erwachsenen wird, muss dem ja gerecht werden. Die haben so viel für mich getan und ich hänge hier immer noch rum. Da passt was nicht.
Ja, Herr Wunsch, wenn ich Sie richtig im Ohr habe, von dem, was Sie eingangs gesagt hatten, dann gehen Sie nicht ganz d'accord mit dieser starken Betonung der Rolle der Eltern, sondern nähern sich dem Phänomen eher von der Seite der Kinder her und deren Egoismus. Ist das richtig?
Nein oder jein. Also einmal, die Eltern sind ja so aktiv, nach meiner Wahrnehmung, weil ihnen die Sinngebung, die sie 20 Jahre hatten, fehlte und die Partnerschaft eigentlich nicht mehr aus sich heraus diesen Sinn hat. Da kommt eine unwahrscheinliche Sinnlosigkeit in diese Beziehungen rein und die wird dann versucht zu kompensieren, dass man immer noch für die Kinder da ist. Und da kommt die Tochter nach Hause und sagt, oh, ich habe mir jetzt eine Waschmaschine gekauft, was ja eigentlich toll ist. Da sagt die Mutter dann, ach nein, das brauchst du doch nicht, also das mache ich doch gerne für dich und studiere doch lieber. Das klingt alles gut, aber es ist praktisch eine eigentliche Aussage, nicht die Kinder zu reglementieren, sondern sich selbst eine Sinngebung zu verschaffen. Und deshalb reden ja die Eltern auch so oft von ihren tollen Kindern. Also auf der einen Seite instabile Partnerschaft, und auf der anderen Seite noch nicht so stabile Kinder, die sich dagegen abgrenzen können. Denn wenn die Kinder bei Kleinigkeiten sagen, Mama, das ist zu viel und nee, jetzt machen wir erstmal eine Woche Pause, dann würden nachher die massiven Abbrüche nicht kommen, weil die ja praktisch eine Folge von zu viel Schlucken sind.
Das ist schon das, was ich meine, dass die Eltern mehr abhängig sind von den Kindern als umgekehrt. Und da haben wir schon einen Rollentausch und das müssen wir ernster nehmen. Da scheint irgendwas zu fehlen bei den Eltern.
Ich hatte im Vorfeld dieser Sendung Kontakt mit Carsten Hank und mit Martin Schröder, dem Soziologen von der Uni des Saarlandes. Und interessanterweise sagen beide, mehr Sichtbarkeit des Phänomens Kontaktabbruch zwischen Eltern und jungen Erwachsenen sei eben kein guter Indikator für einen Anstieg, weil es so sei, dass die Beziehungsqualität zwischen Eltern und erwachsenen Kindern in den vergangenen Jahrzehnten ein hohes Maß an Stabilität aufweise. Wie passt das jetzt dazu? Das scheint ja ein Widerspruch zu sein.
Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen, weil es hier immer von übergriffiger Liebe die Rede ist. Ich habe genauso gut auch Klienten, die sagen, sie haben kränkende Verachtung erlebt oder verletzende Kälte oder enttäuschte Erwartungen. Das ist nicht immer die Überfürsorglichkeit, sondern es gibt auch genau das Ausschwenken zum anderen Pol. Dieses Gefühl, ich war nie gut genug, ich bin nie verstanden worden oder ich bin nie gesehen worden. Also die Heimatlosigkeit in der eigenen Familie oder dass das Gefühl entstanden ist, ich darf meine Schwächen und meine Fehler nicht zeigen oder Liebe durch Leistung. Also ich muss Liebe erkämpfen und ich habe vielleicht auch das Gefühl, ich bin in meinen Bedürfnissen nie wirklich wahrgenommen worden. Also das ist jetzt nicht immer nur übergriffige Liebe.
Und Sie sagen ja auch, glaube ich, jeder Abbruch ist einzigartig, hat seine ganz eigene Geschichte und ist in der Regel ausgesprochen kompliziert. Ja.
Ist es auch, weil es ein sehr komplexes Feld ist. Also es hängt von der Persönlichkeit ab, es hängt von den erfüllten oder unerfüllten Bedürfnissen ab, von den Modellen der Streitkultur, die wir in der Familie gelernt haben. Was ist mein eigenes Kommunikationsverhalten? Was sind die Knoten in den Beziehungen? Und auch ganz wichtig, was sind denn die Gefühle und die Erwartungen sowohl meiner Eltern als auch von mir? Ich finde, Kontaktabbrüche sind wenig vergleichbar, weil es immer wieder eine ganz andere Dynamik in dem Familiensystem ist. Und jedes Familiensystem ist einzigartig.
Aber jetzt vielleicht doch nochmal auf meine Frage, wie passen die wirklich dezidierten Statements der Familiensoziologen dahingehend, dass sich die Beziehungsqualität zwischen Eltern und erwachsenen Kindern in den vergangenen Jahrzehnten eher gebessert hätte, zu diesem Phänomen, das wir sehen, diese doch sich in vielen Facetten zeigenden Kontaktabbrüche in der Gegenwart?
Ich würde auch nochmal einbringen wollen, dass das verbessert ja auch einen höheren Anspruch zur Folge hat. Das heißt, wenn ich einen guten Kontakt zu meinen Eltern habe, dann ist ja damit verbunden, dass ich auch bestimmte Qualitätskriterien daran habe. Und wenn die Qualitätskriterien nicht mehr erfüllt werden oder es kommt eine Sprache zum Ausdruck, die ich nicht verstehe. Ich habe gerade gestern noch im privaten Bereich versucht klarzumachen, dass wenn Eltern Geld geben, das nicht Kälte heißen muss, sondern das kann heißen, ich habe kein anderes Tauschmittel, ich habe keine andere Sprache, als dir Anerkennung zukommen zu lassen. Und das ist für Kinder, die heute im anderen Werteverständnis groß geworden sind, unwahrscheinlich schwer, akzeptieren zu können, dass wenn der Vater 21 Euro gibt, dass das keine Kälte ist, sondern eigentlich seine Art von Zuwendung. Und manchmal müssen die den Vater erst beerdigen, um dahinter zu kommen, dass wir kennen das Buch Die Sprachen der Liebe, so würde ich auch hier sagen, es gibt ganz viele Sprachen im Eltern-Kind-Kontakt. Und wenn die nicht entsprechend dechiffriert werden, gibt es eine Reihe von Unterstellungen, Behauptungen, die, wenn man mit beiden Parteien reden würde, sich auf einmal auflösen würde.
Ja, da könnte ich zustimmen. Ich habe auch Klienten, wo die Eltern eben so beschrieben werden als kalt und abweisend und trotzdem natürlich die Versorgung leisten und wo ich dann versuche zu übersetzen.
Ja.
Wie könnte man sozusagen diesen 20-Euro-Schein übersetzen? Man könnte sagen, ich bin stolz auf dich oder ich finde es super, wie du das gemacht hast. Aber die haben ja auch nicht diese Sprache der Liebe gelernt.
Ja, okay.
Aber nochmal, also Herr Maas hat ja jetzt gerade ganz explizit gesagt, er sei der Meinung, dass das nicht mehr wird mit den Kontaktabbrüchen. Da muss ich jetzt einfach nochmal die Frage an die Praktikerin stellen, wie Sie das in Ihrer Praxis wahrnehmen in den letzten Jahren, Frau Jendrich.
Natürlich hat es in meinen Augen enorm zugenommen. Das liegt aber auch daran, dass die Tina Soliman damals mit dem Buch
Funkstille. Das ist eine Journalistin, genau.
Ja, damals auch tatsächlich das Thema in die Öffentlichkeit gebracht hat.
Das war, damals heißt wann?
Das müsste jetzt 15 bis 17 Jahre hier sein. Mhm. Und heute ganz offen darüber gesprochen wird, was auch der Herr Maas sagt, das ist sozusagen Diskussion im öffentlichen Bereich. Aber ich muss auch sagen, ich habe meine Zahlen in der Praxis und ich glaube, dass es sehr viel mehr Kontaktabbrüche gibt, die als Leidtragende nicht zu mir kommen. Also weiß ich davon auch gar nichts. Und dann kommen wir wieder im Wissenschaftlichen dazu, wie definiere ich Kontaktabbruch und wie könnte ich das erfassen?
Plötzlich Funkstille. Warum Kinder ihre Eltern verlassen? Das ist das Thema heute in diesem Forum in SWR Kultur mit der Kinder-, Jugend- und Familientherapeutin Christiane Jendrich, mit dem Generationenforscher Rüdiger Maas und mit dem Erziehungswissenschaftler, Konfliktcoach und Autor Albert Wunsch. Ich möchte jetzt an dieser Stelle das gesamtgesellschaftlich einordnen. Also wenn wir jetzt mal zurückgucken, wie sich die Bedeutung von Familie verändert hat im 19. und 20. Jahrhundert, diente die ja eher dazu, das Überleben zu sichern. Und das ist natürlich in dem Maße wie früher heute nicht mehr gegeben. Ist diese Freiheit der entscheidende Faktor, der die Kontaktabbrüche begünstigt?
Wir hatten ja auch damals viel mehr Geschwister. Die Chance war ja hoch, dass ich als Jüngerer von meinen Geschwistern erzogen wurde, weil der Vater sich im Schnitt vor 150 Jahren 1 bis 2 Minuten am Tag Zeit genommen hat für die Erziehung. Das war eine ganz andere Konnotation oder Familie war eine ganz andere Bedeutung, wie Sie richtig gesagt haben. Aber das Interessante ist, dass das ja eigentlich nur ein paar Generationen zurückliegt und wir eine völlig andere Lage heute haben. Und es kann auch sein, dass das so ein bisschen die andere Extreme heute überschwappt, sodass wir genau das Gegenteil machen. Also es ist ja dann auch nicht immer besser.
Genau das Gegenteil, also die jungen Erwachsenen sich immer mehr distanzieren, meinen Sie?
Ja, oder wir immer mehr dann auch fordern. Also wir legen ja da die Messlatte immer höher. Was sie versucht zu beschreiben, ist, dass das von 30, 40 Jahren ist, war das ja völlig normal, dass einer mit 20 auszieht. Heute sprechen wir von Kontaktabbruch. Das meine ich. Also die Messlatte ist halt einfach immer höher. Eigentlich müssten wir die mal nochmal neu kalibrieren und sagen, ist das überhaupt noch so sinnig?
Ja, ich denke auch, dass es um die Definitionen geht. Und das stimmt auch, dass wir waren früher viel, viel abhängiger. Meine Familie hätte im Krieg nicht überlebt, wenn nicht ein großer Familienzusammenhalt bestanden hätte. Der ergibt sich heute nicht mehr. Und ich finde auch, Kinder lernen heute schon sehr, sehr früh, dass familiäre Modelle nicht unbedingt tragbar und dauerhaft sind. Das heißt, die wachsen sehr früh damit auf, dass Gemeinschaften eben auch auseinandergehen und dass man dann neue Gemeinschaften bildet. Das macht man so.
Da bildet sich auch ein gewisses Narrativ raus, oder? Also diese Begründungen, wenn man die liest, also in verschiedenen Büchern, auch in dem Buch von der Kollegin von Ihnen, Frau Jendrich, Claudia Hamann, Kontaktabbruch Kinder und Eltern, die verstummen, die hat ja viele Fallbeispiele auch darin. Da wiederholen sich auch Begründungen und Erklärungen für diese Kontaktabbrüche. Also das erscheint einem so ein bisschen wie auch so ein Zeitgeist.
Beim Zeitgeist könnte ich mal gut einhaken. Spitz hat sich ja sehr intensiv mit der Ich-Bezogenheit und den Veränderungen in diesem Zusammenhang der Gesellschaft.
Manfred Spitzer,
ja.
Der Autor.
Wenn die Ich-Bezogenheit zunimmt, nimmt natürlich sofort der Sozialbezug ab. Also wenn ich als Einzelner wichtiger bin als die anderen, schon mal ein großes Problem. Und wenn ich als Mini-Familie, die sich entwickelt gerade, oder als Paar, mir wichtiger bin als alles andere, werde ich auch kaum Kräfte investieren, um im Familienverband zu bleiben. Und wir haben ja gerade durch die Corona-Zeit eigentlich ein tolles Experiment erlebt, dass in den Zeiten, wo Corona viele Dinge behindert hat, die Familie der stabilste Faktor war und selbst die Politik, die also durch ihr Verhalten sehr stark die Familie eigentlich durch Fremdbetreuung und alle möglichen Dinge eher behindert hat, schaltete von einem Tag auf den anderen um und sagt, jetzt muss Familie ran. Familie muss Unterricht machen, Familie muss Raum zusammenstellen, Familie muss sich gleichzeitig stabilisieren. Also die Familie ist ja auch heute nicht mehr, sagen wir, so notwendig, wie sie vor vielen Jahren waren. Aber wenn sie dann gefordert wird, soll sie auf einmal komplett da sein. Aber die Ich-Bezogenheit wird von mir sehr stark beobachtet und die ist ein Feind von jedem, ja, sagen wir, auch mal ertragen müssen von einer Laune von den Eltern, mal nachfragen müssen, was meint ihr denn damit? Und dann sagen wir, ja, dann ist halt Ende.
Ich habe das in der Praxis, dass wenn ich mit Verlassenen arbeite, dass die oft keinerlei Ahnung haben, wie viel Leid sie den Eltern damit zufügen, weil sie das eigene Leid so im Vordergrund auch sehen. Und das wird ja auch tatsächlich so erlebt sein, dass wenig Ressourcen dafür da sind, zu schauen, was für eine Auswirkung hat das auf das System.
Also spricht das doch für so eine Art von Zeitgeist, Frau Jendrich?
Oh, ich tue mich schwer mit, ja, wir suchen immer einfache Antworten für komplizierte Dinge. Ich glaube, es ist nicht so einfach. Ich denke, dass der Zeitgeist uns natürlich ermuntert, Dinge sehr, sehr offen auszusprechen. Das haben wir vor 30 Jahren nicht gemacht. Ich bin nie aufgefordert worden, meine Eltern zu kritisieren. Heute ist das gang und gäbe. Es gibt genügend Unterstützungsgruppen, es gibt genügend eigene Erfahrungen, dass Gemeinschaften nicht tragfähig sind. Also von daher ist die Einladung natürlich da.
Ja, und wenn ich jetzt mal mit dem christlichen Gebot komme, du sollst Vater und Mutter ehren, das scheint heute eindeutig Schnee von gestern zu sein. Ich hatte ja schon mal die Claudia Hamann erwähnt, ihre Kollegin, die schreibt in ihrem Buch unter anderem, die erwachsenen Kinder aus der jüngeren Generation hätten Aufkleber, auf denen steht, Seelenverwandtschaft ist dicker als Blut. Da ist ein Wechsel des Mindsets auch zu beobachten, oder?
Es geht darum, verstanden zu werden. Und jetzt aber auch, was meine Kollegen eben gesagt haben, wie hoch ist der Anspruch? Und wo können wir zurückstecken? Wie wichtig bin ich? Bin ich wirklich so wichtig? Also es erfolgen zu wenig Korrektive, finde ich.
Und die Kinder sehen ja auch, wie ihre Eltern wieder mit den Großeltern umgingen, also mit ihren Eltern sozusagen. Und auch da ist der Kontakt nicht mehr so gut, wie er sein könnte. Und auch das ist ein Lernen, was die Kinder mitnehmen.
Aber jetzt nochmal, Herr Maas, ich habe Sie auch als Generationenforscher eingeladen. Ihren Erhebungen nach, Sie haben jetzt bislang sehr stark auf die Eltern abgehoben. Welche Eigenschaften werden den Generationen Y und Z denn zugeschrieben, die irgendwie helfen könnten zu erklären, warum viele aus ihren Reihen den Kontakt zu den Eltern abbrechen?
Also Eigenschaften können wir jetzt nicht über 14 Millionen Menschen überstülpen. Wir können nur die Lebenswirklichkeit, mit denen die groß werden, beschreiben. Und das versuche ich hier zu beschreiben. Ich würde es aber jetzt nicht an Geburtstagen ausmachen, wo das so ist. Natürlich findet viel, viel mehr in der digitalen Welt statt. Und wir sehen, dass vor allem jetzt die Jüngeren, die man eben mit Z beschreibt, ja, durch die digitale Welt mitsozialisiert werden. Und da finden halt einfach auch Kontakte statt, da finden auch Ersatzeltern, wenn man so möchte, statt. Das findet dort eben alles statt. Und auch dort finden die Eltern statt. Also ich kann da mal eine kleine Anekdote berichten. Im Vorfeld dieser Sendung habe ich mit 40 jungen Menschen gesprochen und wollte wissen, ob die jemanden kennen, der einen Kontaktabbruch hatte. Hatte niemand übrigens, konnten sich dieses auch überhaupt nicht zusammenreimen, weil die ein extrem enges Bindungsverhältnis zu ihren Eltern haben. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr denn den Kontakt abbrechen wolltet zu den Eltern, haben mir viele Junge gesagt, ich wüsste gar nicht wie, weil die könnten mich im Internet immer wieder auffinden. Das wäre ganz, ganz schwer. Die würden immer wieder sehen, wo ich bin, wie ich agiere. Die könnten mich über Social Media stalken. Das wäre ganz schwer, weil ich eigentlich mehr oder weniger mein ganzes Leben immer mitteile mit einer ganz großen Community. Und da könnten meine Eltern ganz schnell rausfinden, wo ich bin, was ich mache und so weiter. Das ist schon nochmal heute eine ganz andere, wenn man so möchte, Zeitgeist, als es eben früher der Fall war, wo ich tatsächlich wegziehen konnte. Und da war ich erstmal weg. Ich bin nach Amerika gezogen als Beispiel. Und da war ich erstmal für meine Eltern nicht so leicht auffindbar.
Ja, aber das heißt, Social Media macht Kontaktabbrüche eigentlich schwerer dann, komplizierter.
Ja, oder das Untertauchen komplizierter.
Ja, okay.
Social Media hat aber auch die Möglichkeit, mich selbst rechtfertigen zu können. Also wenn Hunderte schreiben, das habe ich auch gemacht, dann werde ich also in meiner Entscheidung stabilisiert.
Richtig. Und ich habe ja oft dann die Community, die eh alles toll findet, was ich mache, wenn ich jetzt so eine große Community habe. Genau das findet statt. Und das haben Sie beide auch gesagt, dass diese Echokammern kein Korrektiv haben, dadurch immer stärker werden und immer radikaler. Und am Ende wissen wir gar nicht, ob das wirklich so ist, was die da schreiben.
Die Frage, die sich mir aufdrängt, ist, warum reden die Beteiligten nicht miteinander? Also früher haben erwachsene Kinder und ihre Eltern doch auch miteinander gestritten, haben kommuniziert. Hier und heute scheint häufig auch und gerade auf Seiten der jungen Erwachsenen Nicht-Kommunikation das Mittel der Wahl zu sein.
Das würde ich so jetzt nicht unterstreichen wollen. Ich glaube, dass sich heute Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene sehr viel mehr zu trauen. Wir haben ja eine sehr starke Psychologisierung unserer Gesellschaft. Da wird also ziemlich Tacheles auch geredet. Ich glaube, es geht auch um unzureichend ausgebildete Widerstandskraft und um eine vielleicht geringere Konfliktbereitschaft oder auch eine geringere Konfliktfähigkeit und die Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen, also Empathie. Und dann, was eben aber auch von den Kollegen mehrfach auch gesagt wurde, es gibt nicht mehr diese klare Grenzziehung, finde ich, in den Familien. Kinder werden wie Freunde behandelt. Mit dem Dreijährigen wird diskutiert, was er anzieht. Oder wo ich denke, muss man nicht, ne?
Aber woher kommt das mit der fehlenden Konfliktbereitschaft und der fehlenden Empathie, die Sie jetzt angesprochen haben?
Naja, ich muss diskutieren, ich brauche Zeit für die Kinder. Ich muss auch mal Nein sagen, ich muss souverän sein. Und es fällt Eltern immer schwerer.
Also es ist wieder auf der Seite der Eltern, liegt sozusagen
Stopp. Das ist eine Interaktion. Also die Kinder lernen ja erstmal von den Eltern. Ich kann das nie so losgelöst sehen. Das ist eine Interaktion und dann ist noch die Gesellschaft. Wenn alle Eltern ihre Kinder in die Schule fahren, dann komme ich mir blöd vor als Vater, wenn ich es nicht mache. Also muss man immer Gesamtgesellschaft, dieses insgesamt sehen. Ich kann da nicht jetzt eine Partei rausnehmen und sagen, hier, du bist der Ursprung von dem Ganzen. So funktioniert es leider nicht.
Es gibt ja auch die Hilflosigkeit von den Eltern. Die wollen es alles richtig machen und die wollen es wirklich gut machen. Und es soll jede Chance genutzt werden. Und dadurch sind Kinder, finde ich, hoffnungslos überfrachtet.
Was ich mit meinen Studierenden häufig diskutiere oder versuche ihnen nahezubringen, dass Diskussionen oft ein ungeeignetes Mittel sind für diese Themen. Ich kann per Diskussion nicht klären, ob rechts oder links besser ist. Ich kann aber per Mitteilung den anderen auf den Weg geben, dass ich eher rechts oder links oder hoch oder tief denke. Aber bei einer Diskussion ist das Ziel, dass man anschließend einen Konsens findet. Und der Konsens wird nicht gefunden, also redet man nicht mehr miteinander. Wenn ich aber eine größere Ambiguitätstoleranz hätte, könnte ich mir die Standpunkte des anderen anhören, könnte meine Bedenken äußern, könnte irgendwann Punkte dagegen setzen, aber würde nicht im Gespräch das Ziel haben, dass ein Ergebnis da ist. Und ein Ergebnis hat auch in einer gewissen Weise dann was mit Sieger zu tun. Und keiner möchte verlieren, jeder möchte Sieger sein. Es gibt in jeder Partnerschaft Dinge, in jeder Familie gibt es Dinge, die kann man nicht verändern, aber die kann man in Demut aushalten.
Aber woher soll diese Ambiguitätstoleranz, also die Toleranz, wie würden Sie es übersetzen?
Mehrdeutigkeit zulassen.
Genau, Mehrdeutigkeit zuzulassen. Woher soll die kommen? Kommen da vielleicht dann die Bildungsinstitutionen ins Gespräch?
Ich versuche also nochmal. Ich finde, die haben wir gesamtgesellschaftlich nicht mehr. Wir haben nur noch Befürworter und Gegner in allen Bereichen. Deswegen wählen wir auch extremer. Deswegen haben wir auch diese extremen Echokammer auf Social Media. Die funktionieren ja nur, weil wir so eine Ambiguitätsintoleranz haben.
Wir brauchen da mehr Diskursfähigkeit und ich glaube nicht, dass aus einer Diskussion muss ein Ergebnis haben im Sinne von wir haben uns geeinigt, sondern es kann auch sein we agree to disagree und das genau auszuhalten. Und in einem bestimmten Alter würde ich mit Kindern nicht diskutieren, sondern einfach sagen, das ist so.
We agree to disagree, aber wenn wir nicht einer Meinung sind, muss das ja nicht unbedingt die Konsequenz haben, die es jetzt häufig hat.
Wir lehnen die Sache, wir lehnen die Denkweise ab, aber nicht den Menschen.
Genau.
Wir lehnen eine Haltung ab und das dürfen wir.
Aber das genau wird ja dann häufig gemacht, also mit dem Kontaktabbruch. Da wird dann nicht nur eine Haltung abgelehnt, sondern der Mensch, also sprich Vater oder Mutter, aber das wiederum, und jetzt mache ich so den Schritt zur Psychologisierung, die Sie vorhin auch schon angesprochen haben, Frau Jendrich. Also die Psychologie und die Auseinandersetzung mit psychologischen Zuständen, Befindlichkeiten hat definitiv an Bedeutung gewonnen. Und mir ist aufgefallen, in Ihrem Buch Funkstille, systemisch arbeiten in Familien mit Kontaktabbrüchen, da schreiben Sie, Zitat, in fast allen Fällen des Abbruchs ist ein sehr hohes Kränkungserleben beobachtbar, das bis hin zur posttraumatischen Verbitterungsstörung geht. Posttraumatische Verbitterungsstörung. Das ist ein Begriff, den hatte ich vorher noch nicht gehört. Seit wann gibt es diese Diagnose und wie ist sie definiert?
Also das stammt von Michael Linden, der sozusagen die Weisheitstherapie entwickelt hat. Und das ist angelehnt an die posttraumatische Belastungsstörung, dass Menschen so hoch gekränkt sind über einen langen Zeitraum, dass sie aus dieser Kränkung nicht mehr herauskommen können. Die sind gefangen darin. Und ich hatte einen alten Vater, der genau in dieser Situation da auch war. Also der war wirklich nicht in der Lage, ich sage nicht, er wollte nicht, sondern er war nicht in der Lage, Korrektive zuzulassen, Ausnahmen zu sehen, sondern war so in seiner Kränkung verfangen, dass er auch nicht mehr mitarbeiten wollte. Da sehe ich meine Grenzen.
Der wollte nicht mehr mitarbeiten, aber ansonsten, also wenn wir jetzt auch nochmal, das finde ich nämlich auch spannend, reinschauen in die Therapiepraxis. Sie arbeiten, hatte ich eingangs gesagt, sowohl mit Verlassenden als auch mit Verlassenen. Wenn wir vielleicht mit den Verlassenden mal anfangen, wie sieht eine Therapie aus? Jede ist unterschiedlich, ich weiß, aber dennoch, was für mögliche Ansätze der Therapie gibt es in solchen Fällen?
Ich wehre mich da mal so ein bisschen, Therapie zu nennen. Aha. Ich würde das eher so Beratung oder Coaching nennen. Okay. Und das andere ist die Frage, wann kommen denn die Klienten? Und diejenigen, die den Kontakt abgebrochen haben, kommen sehr viel später, weil die in dem Moment, wo sie den Kontakt abgebrochen haben, ein Freiheitserleben haben. Also die Befreiung von den Banden, endlich selbstwirksam zu sein, stolz auf sich selber. Und sie bekommen ja auch durch das soziale Netz relativ viele Unterstützung, wenn man die verschiedensten Foren eben anspricht. Denen geht's erstmal gut, den Eltern geht's nicht gut. Und es ist dann oft nach 3, 4, manchmal auch 6, 7 Jahren, dass irgendwie so ein Unwohlsein entsteht. Und das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass man den Kontakt abbrechen kann, aber keine Beziehung. Also ich bleibe immer Tochter oder ich bleibe immer Mutter. Und irgendwo wird dann eine Leerstelle entwickelt. Aber da möchte ich auch nochmal klar sagen, das gilt nicht für alle. Denn zu mir kommen ja nur diejenigen, die darunter leiden. Das heißt, ich habe keine verlässlichen Zahlen.
Und was ist mit den Eltern? Also was ist mit deren Verletzungen? Gibt es da auch, in Klammern, neue Diagnosen für dieses relativ neue Phänomen des von den eigenen Kindern verlassen Werdens?
Da ist viel Wut und Enttäuschung, eine Sprachlosigkeit, dieses Verlassenheitsgefühl und eine Verzweiflung, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen. Es hat ja jeder Unrecht erlitten. Sowohl derjenige, der verlassen hat, hat in der Vergangenheit das Unrecht erlitten. Und diejenigen, die verlassen worden sind, haben jetzt in der Gegenwart das Unrecht erlitten. Das haben sie nicht verdient. Und da ist auch eine sehr hohe Kränkung und eine sehr hohe Verletzung. Die kommen eher. Die kommen dann manchmal nach 1, 2 Jahren, manchmal auch früher. Und in diesen 1, 2 Jahren haben sie dann leider schon viele Dinge gemacht, die sie besser nicht gemacht hätten. Nämlich gestalkt und die anderen Menschen einbezogen. Weißt du denn, wie es dir geht? Ruf die doch mal zur Ordnung. Also Verwandtschaft, Freunde, manchmal auch Kollegen werden eingebunden. Und wenn diejenigen, die das System verlassen haben, unter Grenzüberschreitungen gelitten haben, dann verhärtet das natürlich die Fronten. Und dann passiert auch sowas, dass sie ihre Eltern aus allen Medien löschen.
Also Wut und Enttäuschung, nachvollziehbar. Die muss dann im Rahmen von Coaching, Beratung, Begleitung reduziert werden, im Sinne, dass wir wenigstens dazu kommen, als die Betroffenen das verstehen zu können. Und mir hat mal eine Mutter ganz feurig gesagt, soll ich das doch noch gutheißen, dass meine Tochter sich abgewendet hat? Haben sie dann als Rheinländer gesagt, so gutheißen wäre mal ein bisschen zu viel, aber wir könnten noch mal langsam anfangen zu verstehen, denn aus nichts heraus haut man nicht ab, aus nichts heraus ist man nicht wütend, da gibt es Gründe. Also bin ich doch schuld. Das Schuldfrage lassen wir auch raus, aber lassen wir doch mal dem Phänomen annähern. Dann sind wir dann ganz Stück für Stück an einzelne Phänomene herangegangen und dann ist dann da eine andere Erklärung und dann, ach, habe ich nie so gesehen. Dann kommt da die ganze Breite, wie man Dinge verstehen kann und so. Ja, und dann kommt dann auf einmal erstmal, ja, verstehen. Und dann kommt dann der zweite Punkt, ist eventuell zu verzeihen. Ja, dann kann dann eine Annäherung wiederum möglich sein.
Ich finde das nochmal wichtig, Herr Wunsch. Es geht um die Würdigung des Leids in der ersten Phase. Wenn das nicht ausreichend gewürdigt ist von den Verlassenen, kommen wir nicht weiter. Wenn ich etwas nachvollziehen und verstehen kann, heißt das nicht, dass ich es gut heiße.
Ja, genau. Aber um etwas verstehen zu können, muss ich ja Informationen haben. Und wir hatten darüber gesprochen, dass die Kommunikation häufig nicht stattfindet, sodass viele der verlassenen Eltern gar nicht genau wissen, warum sie verlassen wurden.
Die meisten wissen das nicht. Und das löst auch das Leid aus und auch die Empörung erstmal, in dem Sinne, sie bekommen keine Begründung. Die erste Frage ist immer, warum, warum, warum? Und dann gibt es die Gefahr, dass die sich selber ihre Gedankenschleifen bilden. Vielleicht, weil ich das und das mal gesagt habe. Und dann beantworten sie gleich, ja, aber da kann man doch nicht so sauer drauf reagieren, dass man gleich den Kontakt abbricht. Und dann gibt es so eine Endlosschleife, die kein Korrektiv bekommt von außen. Das ist eigentlich die Gefahr, wenn man es lange Zeit unbegleitet macht.
Also in Selbsthilfegruppen gehen ist gut.
Ja. Ja und nein und manchmal, das ist von der Besetzung so abhängig. Die Frage ist, in der Selbsthilfegruppe, gibt es eine gute Anleitung, die auch Korrektive zur Verfügung stellt, die Gespräche moderieren kann? Oder gibt es Selbsthilfegruppen, wo jeder erzählt und sozusagen dieser interne, so eine Rankingliste entsteht, wer hat das schlimmste Schicksal? Das halte ich für wenig konstruktiv.
Also diese Selbsthilfegruppen gibt es ja mittlerweile republikweit an ganz vielen Orten, auch bei uns hier in der Nähe von Baden-Baden in Gernsbach. Falls es jemanden interessiert, hier kann ich noch mal kurz die Internetadresse www.verlassene-eltern.net angeben. Herr Maas, jetzt möchte ich Sie gerne noch mal wieder in die Diskussion reinholen. Sie waren in den letzten Minuten ein bisschen schweigsam. Wenn Sie das so hören, Selbsthilfegruppen für Eltern, die von ihren Kindern verlassen wurden, was macht das mit ihnen?
Kann gut sein, muss es aber nicht unbedingt. Mir hat mein Japanisch-Professor damals erzählt im Studium, alles, was man festhalten muss, das rennt weg, wenn man es loslässt. Und das habe ich mir irgendwie immer zu Herzen genommen, diesen Spruch. Den fand ich eigentlich immer ganz, ganz gut. Da einfach mal auch lernen, auch loszulassen, aus der Distanz zu beobachten und vielleicht auch diese Rolle Eltern vielleicht auch mehr ausfüllen und nicht eben dieses Ersatzfreunde oder Ersatzhobby und diese Überprotektionierung einfach loslassen. Alles, was das Kind selber machen kann, mehr Erfahrung machen, das sollte man einfach auch den Kindern gönnen.
Weil Sie jetzt Ihren Japanisch-Professor erwähnt haben, ist es ganz interessant. Ich habe gesehen, dass Sie ja auch in Japan Psychologie studiert haben. In einer Gesellschaft wie der japanischen wäre das Phänomen Kontaktabbrüche zwischen jungen
Gesichtsverlust,
ja, undenkbar, gell? Das ist jetzt sozusagen die Brücke, auch ein bisschen mit Blick auf die Uhr. Zum Schluss möchte ich fragen, welche Auswirkungen hat das, was da offenbar zunehmend stattfindet? In welchem Ausmaß zunehmend, das lässt sich halt schwer feststellen, haben wir gemerkt. Also welche Auswirkungen hat dieses Auseinanderdriften der Generationen, auch wenn die Familiensoziologen das nicht so sehen, für den Zusammenhalt der Gesellschaft?
Wir üben immer mehr Druck aufeinander aus und wir sehen auch, dass junge Menschen sich immer mehr selber Druck machen, schnell bestimmte Dinge zu machen, das Maximale zu leisten, schnell weiterzugehen. Wir haben eine unfassbare Vergleichbarkeit. Und diese Echokammern, wo ich dann schnell Gleichfühlende finde, kann ja gut sein für einen Moment, das kann aber auch alles verstärken. Also, und dass wir aber auch aus Kleinigkeiten immer mehr große Phänomene machen. Dadurch, dass wir das so extrem zelebrieren, bekommt das auch eine ganz andere Konnotation, eine ganz andere Gewichtung und am Schluss dominiert das dann noch unser Leben.
Wenn der Generationskonflikt nicht stattfindet, ist letztlich eine Gesellschaft auf Dauer nicht zukunftsfähig. Denn im Grunde ist jede gesellschaftliche Entwicklung, Fortentwicklung auf dem Hintergrund des Auseinandersetzens zwischen Jung und Alt über Wertvorstellungen, über Seinsvorstellungen vorangegangen. Und wenn das wegfällt, ist so ähnlich wie wenn man den Domino-Effekt zeigen will und nimmt einen Dominostein raus, nimmt eine Generation raus und dann ist der Domino-Effekt weg. Also ich gehe davon aus, dass wenn wir es nicht schaffen, zwischen Jung und Alt eine positive Auseinandersetzungskultur mit Reibfläche und allem, was dazugehört, auch mit Schmerz, dann werden wir unsere Gesellschaft gegen die Wand fahren.
Frau Jendrich, Sie haben das letzte Wort.
Ja, wir müssen diskursfähiger werden und wir müssen empathischer werden. Also wieder empathischer werden und wir müssen auch andere anders sein lassen können, ohne dass es als Angriff auf unser Selbstwertgefühl gewertet wird. Also es ist eine bestimmte Toleranz, die da eben auch geübt wird. Ich denke auch, wir müssen das nicht so hochhängen, ne? Ich arbeite ja auch mit den Eltern und ich frage dann ja auch, wer sind sie noch außer Vater oder Mutter? Was im Leben ist für sie auch noch wichtig? Also das wird ja alles in dem Moment so untergeordnet und Kinder sind nicht die Erlöser.
Und welche Chancen stecken auch dahinter?
Ja.
Das ist einfach eine neue Sichtweise. Es kalibriert sich ja neu, das System. Man kann jetzt auch Dinge machen, die man immer unterminiert hat. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten.
Aber die könnte man ja auch machen, wenn der junge Erwachsene nach wie vor im eigenen Leben wäre.
Natürlich, aber ich habe ja oft die Perspektive da nicht. Mhm. Ich habe oft diesen Fokus, den viele Eltern haben. Und jetzt kann ich tatsächlich auch einen neuen Fokus setzen und dann vielleicht später dann nochmal die Kinder integrieren oder inkludieren. Also man könnte ja auch ressourcenorientiert an sowas eben gehen.
Ich denke, auch ohne die Krise wäre es ja nicht dazu gekommen, sein Leben neu zu gestalten oder neue Schwerpunkte zu setzen.
Plötzlich Funkstille, warum Kinder ihre Eltern verlassen. Das war unser Thema heute in diesem Forum in SWR Kultur mit dem Generationenforscher Rüdiger Maas, der systemischen Kinder-, Jugend- und Familientherapeutin Christiane Jendrich und dem Erziehungswissenschaftler, Konfliktcoach und Autor Albert Wunsch. Ich bin Doris Maul und sage Danke in die Runde und danke an alle, die zugehört haben für ihr Interesse.